Der Bus kommt, ganz sicher. Und jetzt sogar zum Hören. Hier ist der Podcast der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft. Mit spannenden Einblicken, Hintergründen und Geschichten rund um ihren ÖPNV im Rheingau-Taunus-Kreis. Der Bus kommt, die Mobilitätswende für die Ohren.
Ja, einen ganz wundervollen guten Tag wünsche ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an den Rundfunk- und Empfangsgeräten. Heute wieder da, der Bus kommt, der Podcast der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft. Und ich freue mich, dass ich heute als Moderator sozusagen meine Jungfernmoderation im Podcast vornehmen darf. Wir haben heute hier nochmal eine besondere Folge zum Thema Generalsanierung rechter Rhein und dem so damit zusammenhängenden Schienenersatzverkehr im Rheingau-Taunus-Kreis. Ein Thema, das die Menschen bei uns, die Politik, aber auch die Nutzerinnen und Nutzer mit großer Spannung schon voraussehen sozusagen. Ab Anfang Juli wird ja dann die Schienenstrecke rechter Rhein zwischen Wiesbaden und Koblenz sozusagen oder darüber hinaus generalsaniert. Und ich freue mich, dass wir hier aus diesem Grund nochmal zwei ganz besondere Gäste begrüßen dürfen, nämlich als Ansprechpartner der Deutschen Bahn und der DB Infraco einmal Frau Maike Buchmann, die zuständig ist für Fahrplan- und Kapazitätsmanagement und die sozusagen voll in diesem Thema schon seit Monaten steckt. Und ich begrüße auch Herrn Felix Thienmann, Leiter für den Ersatzverkehr im Zuge der Generalsanierung der rechten Rheinstrecke, also derjenige, der diese ganzen SEVs, wie wir ja noch hören werden, Schienenersatzverkehre sozusagen im Operativen wahrscheinlich dann verantwortet. So, herzlich willkommen Sie beide.
Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
Hallo Herr Brandscheid, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Ja, vielen Dank auch, dass Sie sich für diese Aufnahme sozusagen bereit erklären. Wie schon gesagt, das Thema rechter Rhein, Sanierung ist ein Thema, was uns jetzt schon seit Jahren insofern beschäftigt. Nicht wegen dieser Generalsanierung, sondern weil die Zuverlässigkeit der Schiene in den zurückliegenden 2, 2,5 Jahren sehr schlecht war, aus verschiedensten Gründen. Zum einen, weil wir natürlich Probleme haben im Personellen, also bei den Verkehrsunternehmen, bei VIA, was den Verkehr fährt, hatten wir mal zeitlang große Probleme. Da hatten wir aber auch Probleme, was die Schiene angeht und immer wieder andere Ausfallgründe. Die Menschen im Rheingau sind ein bisschen genervt gewesen in den letzten 2,5 Jahren, ob der Pünktlichkeit und ob der Ausfallhäufigkeit. Und jetzt wissen Sie, jetzt kommt die große Phase, wo der Zug nicht fährt. Also wo alles generalsaniert wird und in die Hoffnung ist groß, dass danach alles gut wird. Und die Frage ist jetzt, wird alles gut? Und dafür haben wir mit Maike Buchmann und Herrn Felix Thienmann zwei veritable Spezialisten, die uns zum einen über die Phase während der Bauzeit und vielleicht auch was sagen können, wie es dann ist, wenn die Bauzeit am Ende zu Ende ist, ob es dann wirklich besser ist. So, Frau Buchmann, vielleicht Sie zuerst. Was ist Ihre Aufgabe in diesem Riesenprojekt?
Genau, also ich komme aus dem Bereich Fahrplan von der DB InfraGo hier in der Region Mitte und ich darf im Zuge der Korridorsanierungen besonders die Ersatzverkehrsplanung unterstützen. Wir haben ja jetzt hier eine ziemlich lange Strecke von Wiesbaden bis Köln, die saniert wird. Und da sind einige Akteure, die da eben mit ihre Strippen ziehen, verschiedene Aufgabenträger, verschiedene Kommunen mit Wünschen. Wir vom Fahrplan, die wissen, was von Schienenseite her ausfällt, die Eisenbahnverkehrsunternehmen und so weiter und so fort. Busunternehmen kommen dann auch noch. Und ich darf einfach von Fahrplanseite das Ganze koordinieren, unterstützen und gucken, dass wir da am Ende einen hoffentlich für alle gut verträglichen und gut annehmbaren Fahrplan rausbekommen.
Ja, super. Das klingt ja ausgesprochen spannend und wahrscheinlich machen Sie das nicht nur dann in diesem Korridorprojekt, sondern vielleicht auch noch in anderen, oder?
Genau, richtig. Also wir haben noch weitere Sanierungen, die sich dann nächstes Jahr hier bei uns in der Region einreihen. Das darf ich für alle Sanierungen, die hier in den nächsten Jahren in der Region Mitte Hessen, Rheinland-Pfalz, grob gesagt, anstehen, betreuen.
Ein spannendes Thema. Vielen Dank erstmal. Und Herr Thienmann, was machen Sie so in diesem Zusammenhang?
Das ist eine gute Frage, weil das, was die Maike Buchmann macht, ist ja schon sehr, sehr viel. Nichtsdestotrotz muss es am Ende auch noch weggefahren werden, beziehungsweise am Ende auf die Straße gebracht werden. Und ich leite das Thema Ersatzverkehre für die Korridorsanierungen, die da bundesweit stattfinden. Das Thema Rechter Rhein ist jetzt einer von sehr vielen Korridorsanierungen. Und dabei geht es im Grunde darum, dass wir die Ressourcen bereitstellen, zusammen mit dem Bund und den Aufgabenträgern, die notwendig sind, um einen Ersatzverkehr in so hoher Qualität zur Verfügung zu stellen, dass die Reisenden nicht panisch davonlaufen und am Ende diese doch sehr lange Bauzeit, die ja so ein bisschen ein Paradigmenwechsel im Baugeschehen darstellt, so überstehen, dass am Ende, wenn die Züge wieder fahren und dann hoffentlich auch pünktlicher fahren, wieder zahlreich in die Züge einsteigen und sich in Zwischenzeit nicht anderweitige Reisewege gesucht haben. Denn das ist tatsächlich im Ersatzverkehr regelmäßig der Fall, dass circa die Hälfte der Reisenden Ersatzverkehr meidet. Das kann man jetzt beim klassischen Ersatzverkehr, der mal ein Wochenende geht oder ein, zwei Wochen in den Sommerferien, kann man das auch mal ganz gut verkraften. Wenn wir jetzt 5 Monate oder mehr bauen, dann ändern sich in der Zeit allerdings auch Gewohnheiten. Und das wollen wir unbedingt vermeiden und wollen daher einen sehr hochwertigen Ersatzverkehr anbieten, der den Namen auch verdient und tatsächlich auch einen möglichst adäquaten Ersatz zum Schieneprodukt darstellt. Und dafür stehe ich gerade mit einem Team, die das dann auf die jeweiligen Regionen und den jeweiligen Korridor anpassen, zusammen mit verschiedenen Busunternehmen, die dann hier hochspezialisiert einen Ersatzverkehr auf die Straße bringen.
Ja, super. Vielen Dank. Das klingt auch sehr spannend und auch sehr vielfältig. Und ich weiß ja aus den verschiedenen Online-Besprechungsterminen, die wir ja schon hatten, daher kennen wir uns und haben wir uns ja schon mal gegenseitig gehört oder auch gesehen, dass das Ganze ja auch ein großes Interesse findet in der Politik, aber auch bei den zuständigen Stellen, bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, in den Stadtparlamenten und überall da, wo eben die Menschen natürlich am Ende mit ihren Problemen und Nöten aufschlagen, wenn was nicht funktioniert. Und Sie haben das jetzt gerade gesagt, Herr Thielmann, dass wenn man so Ersatzverkehr hört, dann denkt man ja immer, es ist irgend so was Niederschwelliges, es ist irgendwie sowas mit nur ein Ersatz halt. Das kann ja nicht besser sein wie das Original. Aber jetzt haben Sie ja mit diesem Ersatzverkehr schon ziemlich die Latte hochgelegt eigentlich. Ne? Also auch schon bei den anderen Projekten, da wird ja schon Mordsaufwand betrieben, was diesen Ersatzverkehr angeht. Wer will da oder wer kann von Ihnen dazu noch ein bisschen was sagen? Weil ich meine, ich habe den Eindruck, da wird ja schon geklotzt. Ne?
Ja, und Maike, ich hoffe es okay, ich steige mal ein. Ich hoffe, Sie werden mir recht geben, dass der Ruf vom klassischen Ersatzverkehr ja kein guter ist, ne? Und das löst Emotionen bei den Reisenden aus, wenn sie hören, jetzt ist hier irgendwie auf meiner Strecke, auf meiner Verbindung ein Ersatzverkehr, da hat man Bilder im Kopf und das sind nicht immer die besten. Und das hängt ja durchaus damit zusammen, wie Ersatzverkehr klassischerweise organisiert wird. Da ist einfach sehr kurze Zeit an Vorlauf, um am Ende einen guten Ersatzverkehr auf die Straße zu bringen. In sehr wenig Zeit, das sind manchmal nur wenige Wochen, müssen Strecken gefunden, Busunternehmen gefunden werden, Busfahrerinnen, Busfahrer, die Strecken fahren können, Haltestellen, Aushänge und so weiter gemacht werden. All das ist im klassischen Ersatzverkehr sehr, sehr schwer und dann häufig auch nicht mit dem zur Verfügung stehenden Budget adäquat abbildbar. Da haben wir zusammen mit dem Bund und den Aufgabenträgern ja beschlossen, dass wir einen anderen Weg gehen, um eben die Reisenden im System zu halten und am Ende das Thema Verkehrswende damit ja auch möglich zu machen. Wir wollen mehr bauen, wir wollen anders bauen, wir wollen länger bauen. Und wollen aber auch in der Zwischenzeit natürlich eine Alternative anbieten, die die Reisenden nicht verprellt und vom Thema ÖPNV wegbringt. Und genau dafür nehmen wir, genau wie Sie sagen, viel Geld und zum anderen auch eine ganze Menge Aufwand auf uns, um einen sehr guten Ersatzverkehr hinzubringen. Wir haben dafür aber auch mehr Zeit, muss man auch sagen. Also wir machen das jetzt nicht in 3 Wochen, sondern wir reden hier über ein Jahr oder manchmal auch mehr mit dem Vorlauf und am Ende tatsächlich auch die operative Vorbereitung. Und wir nehmen auch auf uns, eigene Busse ins Rennen zu bringen mit Haltestellenausstattung und so weiter und so fort, um am Ende genau diesen Eindruck, den man aus dem SEV-Alltag kennt, hier eben in den Korridorsanierungen nicht zutreffen zu lassen. Und da den einen Satz noch, kann ich berichten, dass wir das ja zum ersten Mal auf der Riedbahn großflächig pilotiert haben. Ich glaube, das ist dann auch für einige Reisenden aus diesem rechten Rheingebiet ja durchaus relevant. Da wird es bestimmt auch mal Berührung gegeben haben. Und das war ein erster Pilot, der sehr gut geklappt hat, wo wir wirklich mit massivem Aufwand über viele Monate einen hochklassigen Ersatzverkehr mit einer guten Baustelle im Grunde gepaart haben und da in der Zeit wirklich die Reisenden auch hochzufrieden waren. Was auch nochmal ein toller Nebeneffekt war, dass man im Ersatzverkehr hochzufriedene Fahrgäste hat. Ein Ersatzverkehr, der dann auch sehr pünktlich und ausfallsfrei stattfindet, das ist kein Standard und das ist uns bewusst.
Ja, super, dass Sie das nochmal hier nochmal so deutlich machen und damit ja auch eine große Verantwortung übernehmen in dieser Zeit, damit nicht nur das Bauen, das natürlich von anderen auf der Strecke gemacht wird, aber insgesamt nachher in der Bevölkerung bei den Nutzerinnen und Nutzern sozusagen kein bitteres Gefühl verbleibt. Ne? So, das ist ja schon eine große Verantwortung. Frau Buchmann, aber Sie machen ja sozusagen, Sie sind ja so eher so, sagen wir mal, habe ich so den Eindruck, Sie haben den Blick von oben da drauf, ne? Und Sie machen die Fahrpläne und Fahrpläne ist ja immer so ein Thema, da kommen wir gleich zu Kommunikation, ne? Also wo finde ich die und wie aktuell sind denn diese Informationen? Weil ich kann mir vorstellen, bei so einem Ersatzverkehr, da ist ja jetzt auch der Zug fährt halt auf der Schiene, der ist relativ straff organisiert, der Bus, der fährt durch Ortschaften, da kann es mal Verstopfungen geben, da gibt es mal Staus und so weiter. Wie können denn die Nutzerinnen und Nutzer sicher sein, dass sie von dem alles erfahren, was notwendig ist, was sie brauchen, damit sie also wissen, wann fährt denn eigentlich wo was ab?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also natürlich müssen sich da jetzt einige umstellen und ihre gewohnten Wege etwas anders gehen. Wir sind natürlich bemüht, jetzt mit dem Vorlauf, den wir haben, frühzeitig auf allen uns zur Verfügung stehenden Kanälen zu informieren, sei es die Website, sei es in der Fahrplanauskunft, sei es über die weiteren Auskünfte, die es hier von Aufgabenträgerseite und wo auch immer gibt, da alles bereitzustellen. Uns haben auch schon viele Fragen erreicht. Ich finde jetzt irgendwie meinen Bus nicht und da steht die Haltestelle hier drin. Sie sagen aber doch eine andere Haltestelle. Das ist tatsächlich so mit dem Vorlauf, den wir haben. Hier ist gerade in den letzten Wochen und Monaten seit Jahresbeginn, würde ich mal sagen, noch mal einiges passiert. Es kommen immer wieder Wünsche auf. Das ein oder andere Thema muss dann nochmal zu einer Umplanung führen, sodass tatsächlich dann immer das Prozedere zwischen der Fahrplan wird angepasst. Das heißt nicht, ich sehe das dann ab morgen in der Fahrplanauskunft direkt, was die Änderung ist, sondern das geht dann erstmal weiter an die EVU, an die Busunternehmen. Das wird dann weitergemeldet an die Fahrgastauskunft und dann erscheint es letztlich erst vor den Kunden, wo denn der Bus jetzt wirklich hält und abfährt. Das dauert einfach einen Moment und deswegen genau kann ich auch sagen, dass da auch jetzt sicher nochmal die ein oder andere Anpassung vielleicht reinkommt, wenn wir heute erzählen, dass wir da unterhalten, dann mag das vielleicht auch erst in ein paar Tagen wirklich zu finden sein. Das ist einfach der ganz normale Lauf der Dinge, genau.
Aber das ist ja auch eine gute Nachricht, die Sie uns geben. Das heißt, das Ganze ist ja auch ein System der sogenannten kommunizierenden Röhren. Ne? Also das heißt aber auch, es ist nichts in Stein gemeißelt, ne? Sondern es wird reagiert, wenn Sie vielleicht über uns oder über andere Nutzerinnen und Nutzer Hinweise bekommen oder über die Gemeinden, dass irgendwo was klemmt, dann haben Sie die Möglichkeit, an bestimmten Schrauben zu drehen, zu schauen, wie können wir hier vielleicht Abhilfe schaffen.
Ganz wichtig. Also genau dafür monitoren wir das extrem eng. Also und auch nicht nur die ersten 2-3 Tage nach Betriebsaufnahme, die immer sehr herausfordernd sind. Das kennen wir alle, die wir im ÖPNV tätig sind. Aber hier gucken wir uns das wirklich flächendeckend über viele, viele Monate an und steuern überall nach, wo es notwendig ist. Ne? Wir wissen, Ersatzverkehr ist ein Kompromiss, das ist schwierig, es ersetzt nicht den Schienenverkehr zu 100%. Wir sind auf der Straße unterwegs, wir sind nicht mit Schienenfahrzeugen unterwegs, wir sind auf beengten Platzverhältnissen unterwegs, wir haben Haltestelleninfrastruktur, die wir nutzen können oder auch mal nicht. Aber wir machen alles was möglich ist und was mit dem zeitlichen Vorlauf auch klappt, dann eine Anpassung. Ne? Also wir sind hier in keinem zu engen Korsett unterwegs, um nicht auch dann mal Ressourcen umzulenken, wo wir sehen, hier sind Busse komplett leer oder da sind sie übervoll, um das nicht zu kompensieren oder führen noch eine zusätzliche Linie ein. All das haben wir schon gemacht. Wir haben Haltestellen neu eingerichtet und das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Ne? Also gerne Feedback geben. Wir haben da ganz, ganz viele Feedback-Termine auch mit den Kommunen, aber auch mit den Reisenden vor Ort. Nehmen das alles auf und alles, was irgendwie geht, machen wir tatsächlich auch möglich. Da haben wir tolle Partner, die da mit am Strang ziehen.
Jetzt gehen wir doch mal in medias res sozusagen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden das dann lösen will. Also die wichtigste Frage ist ja für unsere Kundinnen und Kunden, für die Nutzer, wie komme ich morgens zur Arbeit oder zur Schule? So, und da gibt's ja auch die großen Bedenken der Eltern, dass da irgendwas nicht reicht, dass dann die Busse zu klein sind und die Kinder nicht richtig und so weiter. So, nehmen wir mal die klassische Pendlerin aus Geisenheim oder Österreich-Winkel, die will also nach Richtung Wiesbaden oder Frankfurt. Was muss sie wissen, damit sie morgens irgendwo zwischen 7 und 8 dann mit ihrem Ersatzverkehr dahin kommt, wo sie hin will? Also da gibt's ja verschiedene Linien, habe ich kennengelernt. Da gibt's schnelle und langsamere, ne, und so weiter. Und dann gibt's, also wer will da die Antwort geben?
Ja, das kann ich gerne machen aus Fahrplansicht, genau. Also wir hatten es ja auch schon gesagt, der Zug fällt aus. Das ist ja die RB10, die da normal auf der ganzen Strecke zwischen Wiesbaden und Koblenz unterwegs ist. Jetzt ist es so, die RB10 kommt nicht, dafür kommen Busse, die heißen ganz ähnlich, die heißen nämlich Linie 10. Und zwar haben wir da nicht nur die Linie 10 an sich, sondern auch die Linie 10 noch differenziert nach 10a, 10b, 10e, 10x. Warum haben wir das gemacht? Wir haben einfach nicht nur einen Bus, der einen Zug ersetzt, um die Sorge zu nehmen, weil natürlich nicht alle Fahrgäste, die in einem Zug sitzen oder in einen Zug passen, auch in einen Bus passen. Das ist ganz klar. Deswegen werden für einen ausfallenden Zug mehrere Busse auf jeden Fall fahren. Wir haben ja bislang halbstündlich die RB10, die als Zug gefahren ist, jetzt von Ihrem Beispiel Österreich-Winkel in Richtung Wiesbaden. Stattdessen haben wir jetzt diese gerade genannten Buslinien aus Österreich-Winkel 10E, 10A und 10B, die jeweils halbstündlich fahren werden. 10B fährt besonders in den Stoßzeiten morgens und nachmittags. Das heißt, wir haben also 4 bis 6 Busse pro Stunde, die pro Richtung für die Beförderung der Fahrgäste dann zur Verfügung stehen, ja. Zudem, und die hält jetzt nicht in Österreich-Winkel, haben wir noch einen Expressbus, der hält in Rüdesheim und fährt durch bis nach Wiesbaden, jetzt hier im Gebiet vom Rhein-Taunus-Kreis. In die andere Richtung hält er auch noch in Heerlorch, Leuchhausen, Aßmannshausen in Richtung Koblenz, um eben einfach auch ein bisschen beschleunigtere Fahrzeiten zu haben. Denn man muss ganz klar sagen, ja, Ersatzverkehr mit Bussen, der kann einfach den Zug auch nicht ersetzen in der Schnelligkeit, ja. Ich hatte mal geguckt, ich glaube von Rüdesheim aus braucht man mit dem Zug regulär eine halbe Stunde bis Wiesbaden, mit dem Ersatzbus eher doppelt so lang. Das ist einfach nicht zu knacken, gerade wenn man in den städtischen Bereich reinkommt. Und deswegen gab es eben das Konzept, dass wir auch noch diese Expresslinie haben. Dann könnte man zumindest in Rüdesheim umsteigen oder ab dort auch den Expressbus nehmen. Zwischendurch ist es aber wichtig, dass ja alle Orte, an denen auch der Zug gehalten hält, mit dem Bus angebunden werden und dass dort die Haltestellen auch gut erreichbar sind. Was wir auch noch sagen können, genau, ja, als Vorteil ist es natürlich vom Ersatzverkehr, der ist ja nicht an den Bahnhof gebunden, sondern er hält natürlich möglichst bahnhofsnah oder zentral in den Ortschaften. Wir haben aber auch dort viele Wünsche und Anliegen bekommen, wenn wir doch eben im Bus fahren und der Bus ja in der Route ein bisschen flexibler ist als eben die Schiene, die den Weg ganz klar vorgibt, dann können wir auch noch an anderen Stellen halten. Und das machen wir zum Beispiel. In Österreich-Winkel halten wir mehr als einmal, auch in Geisenheim halten wir mehr als einmal, einfach weil dort die Belange es so erfordern und auch die Route hergibt, dass wir dort den Fahrgästen entgegenkommen können. Wenn die Fahrzeit schon länger ist, dann haben sie dafür vielleicht kürzere Wege zur Bushaltestelle und mehr Möglichkeiten einzusteigen.
Ja, super, das klingt doch gut. Also ich fasse jetzt mal zusammen für unsere Kundinnen und Kunden. Also in dieser besagten Konstellation, von der ich sprach, haben wir also mal die 10a, die 10b und die 10e eigentlich, die sozusagen überall in den Orten halten, ne? Und wir waren ja eben beispielsweise in Österreich-Winkel. Und wenn Sie sagen, wir haben da in der Zeit also 6 Busse eingesetzt, dann ist das ja pro Stunde, wenn ich das jetzt mal, ich nehme an, die fahren ja nicht alle gleichzeitig ab, sondern die werden zeitlich ein bisschen versetzt. Das heißt, wir haben eigentlich fast alle 10, 15 Minuten einen Bus, der da mindestens einen Bus, der da wegfährt, ne?
Genau. Also die sind jetzt nicht ganz gleich verteilt in der Stunde ausgelegt, weil die sind einfach auf ihre Anschlüsse in Wiesbaden und in Koblenz.
Na klar.
Abgezielt. Aber da fahren sehr, sehr eng getaktet die Busse. Das heißt, man kommt da sehr leicht weg. Warum habe ich jetzt noch unterschieden zwischen A, E und B? Das würde ich nochmal klarstellen. Wir haben natürlich ja die Verstärkerlinie B in den Stoßzeiten vormittags, nachmittags. Und bei der Linie 10E ist es so, die fährt durch nach Wiesbaden. Das ist ja die klassische Strecke, die auch gesperrt ist. Dann gibt's aber auch ja viele Pendler und Pendlerinnen, die eben Richtung Mainz eher wollen. Und deswegen haben wir noch eine Linie 10A geschaffen, die eben nicht bis Wiesbaden Hauptbahnhof fährt, sondern bis Mainz Hauptbahnhof, damit wir eben dort den Umstieg nicht alles über Wiesbaden laufen lassen müssen.
Natürlich. Und dann darf ich vielleicht an der Stelle in eigener Sache auch noch sagen, wir, die Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft, haben natürlich unsere Zubringerbusse, die lokalen Busverkehre, die sonst an den Bahnhöfen sozusagen ja den Umsteigeort bedienen, die haben wir natürlich in Abstimmung mit ihrer Planung sozusagen oder sind noch dabei, das entsprechend so abzustimmen, dass auch unsere Fahrpläne auf diese Anschlüsse sozusagen abgestimmt sind. So dass also das, was eben ansonsten so ist, dass der Zug von uns bedient wird, ne, mit unseren lokalen Bussen. Das ist ja gerade im Rheingau der überwiegende Aufgabenbereich für die, also entweder die Schülerbeförderung oder aber den Anschluss der Höhengemeinden an die Bahnhöfe. Ne, so, und das stellen wir natürlich zusammen auch sicher mit unserem lokalen Busverkehr. Das heißt, für alle Zuschauerinnen oder Hörerinnen und Hörer zu Hause, die lokalen Busse, die Schülerbusse, die es von uns gibt und auch die lokalen Busangebote, die es ohnehin schon die ganze Zeit gibt, die fahren natürlich zusätzlich zum Schienenersatzverkehr auch noch weiter. Also das sind ja auch noch Busse, die da jeden Tag und regelmäßig verkehren. Ja, erstmal vielen Dank. Dann wollen wir vielleicht auch gerade nochmal sagen, wir haben ja auch die Eltern, die Schülerinnen und Schüler so, die Eltern haben ja Angst, sie müssten mit dem kleinen SUV der Mama dann noch sozusagen den Schülerersatzverkehr bis in die Schulen fahren und es gibt dann einen Stau von X5 oder wie auch immer Gefährten, die dann die Straßen verstopfen. Das wollen wir natürlich auch vermeiden. Also insofern, wie funktioniert der Schülerverkehr jetzt, der ansonsten auf der Schiene gefahren wurde? Da haben Sie ja, glaube ich, besondere Verstärkerfahrten eingeplant.
Genau,
ne?
Genau. Also das ist auch unser Anliegen, dass ja auch die Schülerfahrten nicht auf den PKW umsteigen, sondern weiterhin bei den öffentlichen Verkehrsmöglichkeiten bleiben. Also wir haben natürlich zusätzlich zu den eben genannten Linien Verstärker im Schülerverkehr eingerichtet, sowohl aus Lorch-Lorchhausen kommt Richtung Rüdesheim-Geisenheim als auch in die Gegenrichtung ab Eltville bis Geisenheim und Rüdesheim. Da fahren einfach morgens zur Stoßzeit auch nochmal 3 bis 4 Gelenkbusse zusätzlich um 7 Uhr los, sodass die Schüler und Schülerinnen gegen 7:30 dann in Geisenheim, wo der Schulschwerpunkt ja auch ist, habe ich mir sagen lassen, pünktlich zu Schulbeginn ankommen. Und diese Menge an Bussen, die sollte dann eben auch den Zug, der da morgens sonst gefahren ist und dann hier die 250 bis 300 Schüler und Schülerinnen zur Schule gebracht hat, gut ersetzen können. Nachmittags natürlich das Gleiche. Da ist es ein bisschen über Nachmittag verteilt, weil nicht alle Schüler um 13 Uhr Schulende haben, sondern das eher zwischen 13 und 16 Uhr, dass ich da nochmal ein paar zusätzliche Schülerverstärker zu diesen 4 bis 6 Bussen, die sowieso regulär von den Linien 10 im Ersatzverkehr fahren, noch zusätzlich ergeben. Genau.
Also das sind auch im Schüler- oder in diesem Stoßverkehr wahrscheinlich überwiegend Gelenkbusse, oder?
Richtig, genau. Der Expressbus, der wird von einem Solobus gefahren. Das liegt ja einfach daran, dass er eine sehr lange Fahrtstrecke hat, von Wiesbaden bis Koblenz durchgehend. Da ist auch mal eine Toilette mit im Bus. Das ist ja dann bei langen Fahrten auch im Zug immer ganz angenehm. Die Busse, die hier zwischen Wiesbaden und Rüdesheim verkehren, das sind die Gelenkbusse, einfach weil da mehr Personen reinfassen und genau so die Menge auch im Schülerverkehr an Sitz- und Stehplätzen gut ausgefüllt werden kann. Oder Felix?
Absolut. Und da hast du schon ein ganz besonderes Feature im Ersatzverkehr genannt, nämlich wir haben erstmalig in dem neuen Ersatzverkehr seit der Riedbahn auch barrierefreie niederflurige Busse im Einsatz, die auch über WCs verfügen und damit wirklich was ganz Neues. Man kennt es aus dem Schienenpersonennahverkehr, aber aus dem Busverkehr kennt man es im Grunde ja nur aus dem Reisebusbereich, wo man dann irgendwie auf halber Treppe ein WC hat. Hier haben wir tatsächlich richtige WC-Kabinen mit Wasseranschluss etc. verbaut in den Expressbussen, um den Reisenden auf den langlaufenden Linien, die dann eben auch wirklich entsprechend lange Fahrzeiten beinhalten, die Möglichkeit zu geben, ein WC zu nutzen. Das ist dann auch alles in der Reiseauskunft hinterlegt, sodass man vorher weiß, was man hat. Und ich glaube, gerade für ältere Reisende ist das oftmals einfach ein gutes Gefühl zu wissen, da ist ein WC an Bord. Haben ist immer besser als müssen.
Aber in Speisewaren, also sagen wir mal, eine Verpflegungsoption gibt es noch nicht.
Schreibe ich mir gerade auf, irgendwie noch so einen Anhänger mit Kaffee und Kuchen hinten dran.
Naja, ich habe schon mal so, es gibt so Menschen, die haben vorne so einen kleinen Bauchladen, da sind heiße Würstchen drin und so weiter. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, ne? Also.
Ich hab Weinassoziationen im Rheingau, aber Würstchen nehmen wir
ja
auch.
Alles gut. Ja, dankeschön. Also jetzt, was passiert denn jetzt, wenn jetzt angenommen, jetzt bei aller guten Planung mal beiseite, was würde denn passieren, wenn jetzt wenn man feststellt, die Busse sind morgens überfüllt? Wie schnell könnte man da nachsteuern?
Grundsätzlich haben wir eine Leistung bei den Busunternehmen bestellt und abgerufen, die zusammen mit den Aufgabenträgern ermittelt wurde. So, das basiert jetzt erstmal auf den vorhandenen Zahlen und was in der Vergangenheit da gereist ist. Alle Busse verfügen über automatische Fahrgastzählsysteme. Und wir können in Echtzeit tracken, wie voll oder leer die Busse gerade sind. Plus wir kriegen ja auch Rückmeldungen von den eingesetzten Personalen. Dazu gibt's, wie eingangs schon erwähnt, regelmäßige Betriebsjourfixe, wo wir mit allen Beteiligten zusammen, auch mit den EVU und den Aufgabenträgern darüber sprechen, wie läuft der Verkehr. Und da hatten wir jetzt auch auf vergangenen Korridoren durchaus auch einzelne Linien, wo wir zusätzliche Busse hinzugenommen haben. Das ist ganz, ganz normal und üblich. Kann aber auch bedeuten, dass wenn Busse gar nicht nachgefragt werden, dass man da auch mal eine Traktion einfach reduziert.
Okay, also wir haben was darf ich zusammenfassen? Also aus der letzten Runde, der Gesprächsrunde hier, ganz klar, der Schienenersatzverkehr kann zeitlich mit dem Zugverkehr nicht mithalten. Ganz klar. Die Bahn ist auf der Schiene, wenn sie ungestört fahren kann, sozusagen immer schneller und auch leistungsfähiger wie der Bus, der sich durch die Ortsstraßen bis zum Ziel kämpfen muss. Aber wir haben einen dicht getakteten, eng getakteten Busverkehr. Wir haben Busse mit großer Kapazität. Wir haben die Möglichkeit gegeben, falls nachzusteuern. Und es gibt für lange Strecken Busse mit Toiletten, sodass also auch ein gewisser Gefahr, also Fahrkomfort gegeben ist. Und für die Schülerinnen und Schüler und auch für die Pendlerzeiten ist gesorgt. Dafür gibt es Verstärkerlinien, dafür gibt es eingeplante schon Verstärkungszeiten. Also insofern ist an alles oder an viele Dinge bereits gedacht worden. Und
vielleicht noch ein Aspekt, ja, Herr Brandscheid, ja, um Ihnen da auch nochmal ins Wort zu fallen.
Bitte.
Ein Thema, was meine Kollegen vom Schienenverkehr, vom Personenverkehr nicht so gerne hören, ist aber tatsächlich, dass wir auf der Straße mit dem Ersatzverkehr, zumindest auf den Korridoren, auf denen wir es bisher gemacht haben, auch pünktlicher waren als der Schienenregionalverkehr.
Das ist bei der RBC nicht so schwer.
Okay, also dann liegt die Latte da schon niedrig. Ich habe allerdings auch gehört, dass die Straßenverhältnisse im Rheingau sehr beengt sind und dass man da möglicherweise dann auch wieder Verspätungen hat. Ich kann aber sagen, dass wir in den bisherigen Korridoren mit Pünktlichkeiten zwischen 80 und jetzt 96% unterwegs waren. Und das ja durchaus eine Latte ist, die dann für die Reisenden übrigens auch einen Wert hat. Wenn die Ersatzverkehrsbusse immer pünktlich und zuverlässig sind, dann mit einer sehr geringen Ausfallquote, dann würde ich mal sagen, hat man zwar eine etwas höhere Reisezeit, man kann sich aber auf hohem Niveau darauf verlassen, dass das, was in den Auskunftssystemen drinsteht, auch tatsächlich kommt.
Ja, jetzt sagen Sie die Auskunftssysteme, das ist so ein Pferdefuß, da darf ich nochmal sagen, viele Nutzerinnen und Nutzer beschweren sich heute noch, dass diese Kommunikation mit den Endkunden, also diese Auskünfte, oft, ja, ich sage jetzt mal aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer, noch Lücken aufweisen. Da wird gesagt, der Bus kommt, ne, wird angezeigt, er kommt, aber er kommt gar nicht. Also das, ich meine, auch da sind ja eine Vielzahl von digitalen Hürden und Schranken zu überwinden. Also im Hinblick auf die Informationssysteme, die miteinander verbunden werden müssen. Aber das ist nochmal so die Angst. Kriege ich auch wirklich mit, was jetzt tatsächlich Sache ist, und ist das alles in der DB Navigator App oder auf bahn.de oder in diesen RMV Auskunftssystemen alles zu sehen? Also wie wird das denn da sichergestellt? Ich meine, diese Fahrgastzählsysteme, die liefern ja Echtzeitdaten, So, und wie sicher ist denn, dass diese Echtzeitdaten tatsächlich auch verarbeitet werden, sodass man vielleicht schon an den Haltestellen sieht, wie voll ist denn jetzt der Bus? Habe ich überhaupt noch Platz?
Also die Fahrgastzählsysteme, die liefern die Auslastungsdaten. Die spielen wir Stand jetzt noch nicht in Echtzeit in die Auskunftssysteme ein. Das sind Zieldaten, die nutzen wir tatsächlich für die Auslastungsplanung, für die Kapazitätenplanung. Da sind wir aber noch in Gesprächen dazu. Was ich absolut nachvollziehen kann und auch am eigenen Leib immer wieder mitfühle, ist das Thema Zuverlässigkeit von Auskunftsdaten. Und da haben wir tatsächlich standardmäßig in all unseren Fahrzeugen Echtzeit-Datensysteme, Auskunftssysteme hinterlegt. Die sind auch im Rahmenvertrag mit allen Busunternehmen festgelegt, die dann, und das sehen wir jetzt auch in den Korridoren, mit teilweise 100%iger Echtzeitquote die Busse verbeauskunften. Das heißt, das, was in den Auskunftssystemen steht, im Navigator und auch in den eigenen Tools der Aufgabenträger, das ist zuverlässig. Wenn da steht, der Bus kommt, dann ist das nicht nur ein Sollkriterium, sondern das ist dann so. Dann sieht man auch, die Zahl ist dann in grün oder rot bei Verspätung entsprechend hinterlegt und das kriegen wir in sehr guter Qualität hin. Dann kann man auch im Navigator zum Beispiel an der Haltestelle sehen, wann kommt mein Bus. Das kann man übrigens auch über die Bus-Live-Map auf unserer Website, auf der Landingpage sehen. Da kann man alle fahrenden Busse aus diesem Ersatzverkehr in Echtzeit fahren sehen und kann dann auch gucken, wo ist denn mein Bus gerade oder wo ist mein Kind gerade unterwegs mit seinem Bus. Und das erweitern wir auch noch beim Thema Haltestellenausstattung. Auch hier noch den letzten Zusatz, weil wir auch digitale Haltestellensäulen aufstellen, wo Displays montiert sind, auf denen man an bestimmten Knotenpunkten dann tatsächlich auch nicht nur den Soll-Fahrplan, sondern den Ist-Fahrplan sieht. Wie man es auch an großen Stationen kennt, aber eben aus dem Ersatzverkehr nicht kennt. Wann kommt mein nächster Bus und was sind die Anschlussbeziehungen?
Okay, super. Wunderbar. Dann haben wir ja schon einiges jetzt abarbeiten können und viele Antworten auf Fragen bekommen. Die Busse sind ja auch leicht erkennbar, ne? Habe ich gehört. Sie haben da mit der Telekom irgendwie ein Abkommen getroffen, ne, dass sie da also jetzt als Staatsunternehmen sozusagen haben wir jetzt eine Erfolgsfarbe und die scheint purpur zu sein oder so ähnlich, ne, wie bei Telekom. Und das haben sie jetzt für sich auch vereinnahmt, oder?
Autsch, Herr Brandscheid, das brennt und da darf ich tatsächlich nur darauf hinweisen, dass wir zwei Rahltöne neben dem Telekom Magenta liegen und damit nichts zu tun haben. Wir haben selber eine geschützte Farbe, das ist das Verkehrspurpur, Sie haben es genau richtig gesagt. Hat nichts mit Magenta zu tun, allerdings bei einem gewissen Lichteinscheinung, dann sieht das heller aus, als es ist. Wir sind ja hier auch in und am Rand von Bonn unterwegs, da müssen wir ganz genau aufpassen, was wir machen. Aber die Farbe ist ja aus gutem Grund gewählt, nämlich dass sie einen sehr hohen Wiedererkennungs-, aber vor allem auch einen sehr hohen Erkennungswert hat. Bei auch schlechten Lichtverhältnissen weiß man, das sind die Ersatzverkehrsbusse, das kennt man ja auch aus den Piktogrammen, die komplett in der gleichen Farbe gehalten werden. Und das ist dann Reisendenlenkung, Reisendeninformation wirklich einmal durchgedacht, inklusive der Wegeleitung und der Haltestellengestaltung, ist das alles in einer Farbe und anders, als man es aus dem klassischen Ersatzverkehr kennt, wo 100 Busse von 30 verschiedenen Subunternehmern kommen würden, sehen hier alle Busse gleich aus. Das heißt, sie haben genau das gleiche Design und man kommt aus dem Bahnhof oder von wo auch immer und sieht, jawohl, das ist mein Ersatzverkehrsbus. Dann passt es noch mit der Fahrzielanzeige etc. Es ist schwer zu verfehlen.
Ja, super. Ja, dann. Aber ich habe jetzt gerade, wo habe ich das gesehen? McDonald's macht jetzt auch mit diesem Purpur irgendwas. Also es gibt jetzt angeblich auch, ich habe schon gedacht, das haben sie alles organisiert, alles bestellt, passend zum Schienenersatzverkehr der RB10. Macht jetzt McDonald's auch noch purpurne Hamburger oder sowas? Also habe ich gesagt, guck mal da, was die sich alles einfallen lassen. Aber das Marketingbudget scheint doch nicht so groß zu sein, oder?
Ich glaube, bei McDonald's geht's in die Farbe lila. Das ist irgendwas mit Purple, oder? Michael? Kennst du dich damit aus?
Da bin ich raus. Nee, das
ich habe auch
nicht.
Nur eine Werbung gesehen.
Okay, okay, ja. Also hat nichts miteinander zu tun. Ne? Alles klar. Also,
noch nicht.
Es ist super, was alles da ist und wie alles, an was alles gedacht ist. Kommen wir mal zu dem Thema Tourismus. Ne? Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Zweig, den wir im Rheingau und haben, also die ganzen Besucherinnen und Besucher, viele ausländische Gäste und so weiter. Sie haben ja schon gesagt, die Erkennbarkeit der Busse ist gewährleistet, die Linienbezeichnungen sind da, es ist in allen Systemen drin. Also Sie meinen auch der Tourismus, auch der sogenannte Jedermann-Verkehr oder der Freizeitnutzer oder die Nutzerin, die haben kein Problem, dieses System dann in Anspruch zu nehmen. So habe ich Sie verstanden.
Also unser Ersatzverkehr ist so konzipiert, dass er sehr niederschwellig und einfach zugänglich ist. Das ist die Idee, dass man sie auch ohne Pendlervorkenntnisse A, den Bus leicht findet und B, dann auch gut informiert wird. Unsere Fahrerinnen und Fahrer, und ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, sprechen nicht immer fließend Deutsch. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass man nicht unbegrenzt viele deutschstämmige Fahrerinnen und Fahrer in den Regionen findet und ja auch gar nicht finden soll immer, weil man möchte ja auch keine Busfahrer irgendwo anders abwerben. Machen wir uns von der Muttersprache der Fahrpersonale weitestgehend unabhängig über automatisierte Fahrgastinformationen, sowohl außen an den Bussen als auch in den Online-Auskunftsmedien an den Haltestellen, aber auch innen in den Bussen mit automatischen Haltestellenansagen, mit automatischen Fahrzielanzeigen innen drin auf großen Monitoren, wo dann auch die Anschlüsse angezeigt werden und das häufig auch in mehreren Sprachen, sodass man da auch Menschen von außerhalb gut befördern kann.
Ja, also alles wird gut. Es hört sich so an und es ist auch glaubwürdig. Ich habe ja schon mal gesagt, ne, also als jemand, der hier seit Jahren sich mit dem Schienenverkehr, obwohl wir damit ja rein rechtlich nichts zu tun haben, sondern natürlich der RMV und auch die Deutsche Bahn und so. Aber ich habe gesagt, also ich will fast wetten, nachher wollen die alle, die Bürgerinnen und Bürger, dass die Busse weiterfahren. Ganz klar, InfraGo und auch Deutsche Bahn und auch Vias, die müssen sich dann schon anstrengen, dass nach einem solchen Schienenersatzverkehrskonzept nachher, wenn der Zug wieder oder die Züge wieder fahren, dass dann auch, sagen wir mal, die Qualität noch ein Stückchen besser wird, ne?
Also wir freuen uns, wenn der Plan aufgeht. Wir haben an viel gedacht, wir denken an viel, was alles passieren kann und gehen wirklich mit dem Ziel daran, die Menschen auch von dem Ersatzverkehr zu überzeugen. Wenn am Ende die Menschen aussteigen und sagen, das war besser als gedacht, das war gut, das können wir nochmal machen, dann haben wir viel gekonnt, dann haben wir viel erreicht. Ich will aber auch hier keine Luftschlösser in die Atmosphäre schicken und sagen, Ersatzverkehr ist das Beste aller Zeiten. Ich glaube, sonst bräuchte man den Schienenverkehr nicht.
Naja,
der hat schon seine Berechtigung. Wir alle wollen die Verkehrswende, dafür arbeiten wir. Die Schiene muss ertüchtigt werden und im Zuge dessen dann einfach einen guten Ersatzverkehr zu machen, ist gut. Ich glaube, alle wissen, dass es im Rheingau sehr eng ist, dass es weniger Ausweichstrecken gibt, dass die Straßen voll werden, dass unsere Busse auch in diesem Verkehr mitfließen müssen. Das ist eine Herausforderung für alle Beteiligten, bedarf eines guten Verkehrskonzepts und am Ende auch guter Kommunikation. Aber wir sind guter Dinge, hier an alles gedacht zu haben. Ich will allerdings auch so realistisch sein und sagen, ein bisschen Anlaufphase ist auch immer mit dabei.
Deswegen sind wir ja froh, dass das zu Beginn der Sommerferien passiert und damit ja, schon mal ein großes Nachfragesegment der Schülerinnen und Schüler die Dinge aus der Ferne beobachten kann. Ja, okay, also jetzt haben Sie Besonderheiten, haben Sie ja schon angesprochen. Ich habe mal eine Frage, unter anderem wird ja auch der Bahnübergang in Rüdesheim zeitweilig komplett geschlossen und jetzt kommen die Busse aus Koblenz und aus Lorsch und aus unseren Regionen jetzt unterhalb. Wie geht denn das?
Genau. Also das bleibt natürlich nicht aus. Wenn wir die ganze Strecke sanieren wollen, dann muss natürlich auch das Stück, wo genau der Bahnübergang sich befindet, auch irgendwann mal dran sein und saniert werden. Genau, das ist natürlich ein sehr wichtiger Bahnübergang über die B42. Da fahren wir auch eigentlich mit allen unseren Ersatzverkehrsbussen, die in der Region fahren, drüber. Wenn der jetzt gesperrt ist, dann müssen wir wie der ganze Individualverkehr auch natürlich anders denken und werden dann eine Umleitung fahren. Das heißt, die Busse werden dann ab Rüdesheim über Pressberg umgeleitet bis Lorch und dann weiter in Richtung Koblenz fahren. Jetzt fragen sich natürlich diejenigen, die in Assmannshausen wohnen, ja, was mit uns? Die werden natürlich nicht vergessen. Da wird dann ein Pendel eingerichtet zwischen Assmannshausen und Lorch und auch von Assmannshausen nach Rüdesheim kommend über Aulhausen ist gerade eine Lösung noch in der Ausarbeitung. Da sind wir auch mit Ihnen als RTV eng im Austausch und mit den regionalen Linien, die es da gibt, damit hier eben in beide Richtungen für die 14 Tage, die da im Juli gesperrt werden sollen an dem Bahnübergang, die Reisekette in alle Richtungen möglich ist.
Okay, ja, das gibt eine größere Herausforderung. Also das Thema der Umweg über Pressberg Richtung Lorch, aber man könnte auch von Rüdesheim natürlich über Aulhausen wieder runter nach Aßmannshausen fahren, wenn der dortige Bahnübergang auf ist, weil dann kommt man auch wieder an den Rhein, dann könnte man sich eventuell die Pendelbusse zwischen Lorsch und Aßmannshausen ein Stück weit sparen, weil dann kämen die, die von Rüdesheim nach Aßmannshausen wollen, eben schon auf diese Strecke zu Hause an. Aber das haben sie alles im Blick und das muss man sicherlich situativ dann entsprechend noch erarbeiten. Aber das sind natürlich 14 Tage, die insbesondere für die Nutzerinnen und Nutzer aus dem unteren Rheingau, also aus den Gemeinden Laschhausen, Lorsch, Aßmannshausen und so, schon eine anstrengende Zeit werden. Ne?
Definitiv, genau. Die Lösung, die Sie sagen, die hat man auch in Erwägung gezogen, aber einfach damit es noch mehr Möglichkeiten gibt und die Anschlüsse auch in Richtung Koblenz und in Richtung Wiesbaden gut gehalten werden können, gab es da jetzt die verschiedenen Pendel- und Zubringerideen neben dem zusätzlichen Umweg. Die Fahrzeit wird sich natürlich verlängern, wenn ich nicht direkt über die B42 fahren kann. Wir hatten es ja eben schon, es gibt nicht so viele Ausweichmöglichkeiten am Rhein, da ist die B42 und ansonsten viel nichts, viel Weinberg, viel schöne Landschaft, aber ja, keine busgeeigneten, naheliegenden Ausweichrouten, die wir dann nehmen können.
Das stimmt, ich habe mir schon mal überlegt, man könnte mit den Köln-Düsseldorf entsprechen, ob die eventuell die Saisonzeiten verlängern und dann könnten die eventuell, aber da haben wir auch wieder das Thema Niedrigwasser, dann können die gegebenenfalls auch nicht mehr anlegen. Und da komme ich zu einem Thema besondere Wetterverhältnisse an der Stelle. Also was wir uns ja alle sicherlich nicht wünschen, ist so ein Thema Hochwasser während der Zeit des Schienenersatzverkehrs. Aber das haben Sie sicherlich auch schon im Blick gehabt, oder?
Ja, genau. Also Thema Hochwasser am Rhein ist uns ein Begriff. Wir hoffen natürlich, dass der Fall nicht eintritt. Uns ist aber bewusst, dass hier unsere Hauptroute über die B42 sehr nah am Rhein gelegen ist und das sollte der Pegel steigen, ist da die ein oder andere Stelle, ist vor allem hier im Bereich Österreich-Winkel, ist, die da sehr schnell überflutet wird. Sollte das der Fall sein, haben wir da uns Konzepte eben angeschaut. Es gibt eben verschiedene Vorgehensweisen, wo Sperrungen oder Teilsperrungen bei gewissen Pegelständen vorgenommen werden. Sollte das der Fall sein, sind bereits Umleitungskonzepte erarbeitet. Sollte der Rhein sehr weit über die Ufer steigen und größere Teile unserer Routen überfluten, dann ja müssen wir irgendwann gucken, wo wir noch Wege finden zum Langfahren. Also wir nutzen die bereits ausgearbeiteten Konzepte auch hier von Ihnen bei der RTV und soweit es eben möglich ist. Und ich hoffe, damit sind die häufigsten Hochwasserszenarien abgedeckt und hoffe, dass wir von einem sehr hohen Hochwasser, was dann uns an Herausforderungen bis zum Stillstand oder Ausfall von Verkehren bringt, dass wir davor bewahrt bleiben.
Gut, das ist doch ein guter Vorsatz oder das entwickelt eine gute Energie. Wichtig ist aus unserer Sicht natürlich, dass sich die Fahrgäste, wenn irgendwas ist, immer auch direkt an die Deutsche Bahn wenden können. Also will das auch den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal sagen. Wir als Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft sind natürlich auch gerne Ansprechpartner, aber wir können die Dinge auch nur weiterleiten. Das heißt, wir können sie an die entsprechenden Stellen der Deutschen Bahn weitergeben. Und es gibt aber genügend Kommunikationsangebote der Bahn und der InfraGo, was diese Generalsanierung angeht. Also wir haben hier vielleicht auch da nochmal der Hinweis, wir haben diese Webseiten DB-Generalsanierung Rechter Rhein. Und wir werden das auch nochmal in den Informationen zum Podcast verlinken. Und wir haben die Projektseite Rechter Rhein der Deutschen Bahn, wo dann immer aktuell auch informiert werden wird. Also das heißt, die Bahn selbst hat natürlich mit diesen Webseiten auch nochmal spezielle Informationskanäle eröffnet. Ist das richtig, ne?
Das ist richtig, genau. Ich sag's auch gern nochmal, rechter-rhein@deutschebahn.com. Das ist die E-Mail-Adresse, wo hier sämtliche Anliegen vorgebracht werden können und fast gleichnamig rechter-rhein.deutschebahn.com. Das ist unsere Landingpage, auf der wir alle Informationen veröffentlichen.
Und momentan ist ja auch ein Infomobil unterwegs, gerade das entlang der Rheingemeinden sozusagen für die Bürgerinnen und Bürger mit Rat und Tat und Antworten zur Seite steht. Ich glaube zuletzt am Wochenende in Eltville. Jetzt und da gibt es ja auch einen festen Fahrplan. Das heißt, die Deutsche Bahn macht mit einem Infomobil auch nochmal ein Gesprächsangebot für die Bürgerinnen und Bürger, um alle Informationen sozusagen letztlich dahin zu bringen, wo sie auch gebraucht werden. Gut, ich gucke auf die Zeit. Wir haben jetzt viele, viele Fragen angesprochen. Ich finde, Sie haben wirklich hier umfassend Rede und Antwort gestanden. Vielen Dank. Vielleicht noch mal so eine Frage am Schluss, so eine Schnellrunde mit Ihnen beiden. Vielleicht die Frage, der wichtigste Tipp für Pendler, den Sie loswerden möchten. Wer möchte da, was wäre so der wichtigste Tipp für die Pendler?
Frühzeitig informieren. Bisschen Zeit einplanen, gerade am Anfang, in den ersten Tagen, wenn die Verkehre anlaufen, die ersten Busse das erste Mal die Route fahren. Lieber mal einen Bus früher nehmen, damit man auch pünktlich zum wichtigen Termin kommt.
Ja, das ist klasse. Dankeschön. Das, denke ich, ist bei so einer Situation sehr, sehr hilfreich. Das Gleiche wird wahrscheinlich auch für die Schülerinnen und Schüler gelten, oder?
Genau, jetzt haben wir ja noch das Glück, es sind ja Sommerferien. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen, die starten ja erst, wenn die ersten Wochen des Busverkehrs schon angelaufen sind. Aber auch da gilt vielleicht am ersten, zweiten Schultag mal ein bisschen früher kommen, weil die Haltestellen sind vielleicht mal woanders. Der Weg ist ein anderer, dass man ein bisschen mehr Zeit einplant und genau, dann wird es schon klappen.
Und haben Sie noch einen wichtigen Tipp für die Anwohner, die ja jetzt sozusagen pausenlos Busverkehr durch ihre Straßen an ihren Häusern vorbei ertragen müssen? Gibt es da auch noch einen Tipp?
Ich würde mich der Maike da anschließen. Also das Thema Geduld, das würde ich glaube ich auf alle Lebenslagen übertragen. Das kann man auch im Alltag ganz gut benutzen, ob Ersatzverkehr ist oder nicht. Das gilt aber auch für die Anwohnerinnen und Anwohner dieser Baustelle, die ja aus gutem Grund da ist, ne? Also die Baustelle hat ja das Ziel, zum einen die Zuverlässigkeit der Strecke deutlich zu erhöhen. Es werden Bahnhöfe neu gemacht, 36 Stationen entlang der gesamten Strecke. Es werden Schallschutzwände errichtet. Also all das hat ja einen guten Zweck. Und es ist endlich und soll dann nachher deutlich besser werden. Ich glaube, das macht schon mal viel aus, ob man jetzt weiß, das ist jetzt nur eine Kesselpflegerei und eine von tausenden von Maßnahmen, die jetzt über das ganze Jahr überkommen, oder es ist jetzt einmal eine große Hauruck-Aktion, die dann hoffentlich auch einen spürbaren Effekt hat. Ich glaube, das macht schon mal viel aus. Und das Ganze würde ich noch erweitern, neben der Geduld, einfach ums Thema Fairness und Menschlichkeit. Denn hier sind ganz, ganz viele engagierte Menschen tätig, sowohl auf der Baustelle als auch dann hinter den Lenkrädern der Busse. Die versuchen ihr Bestes zu geben, um das Ganze hier am Laufen zu lassen. Und das wäre mir einfach wichtig, dass man gut und menschlich miteinander umgeht. Das kann uns allen nur helfen.
Also das war doch jetzt ein super Schlusswort sozusagen, das uns nochmal ein bisschen vor Augen führt, dass bei allem, was Technik in der Lage ist zu leisten, wir Menschen doch diejenigen sind, die die Gesellschaft ausmachen und die unser Zusammenleben sozusagen angenehm oder weniger angenehm gestalten. Die kommenden Monate werden für die Region eine Herausforderung, aber klar ist auch, dass ohne diese Generalsanierung, Sie haben es gesagt, da werden über 62 Kilometer Strecke saniert, da werden über 100 Weichen ausgetauscht. Also es wird grundsätzlich in die Substanz eingegriffen. Ohne diese Generalsanierung geht es langfristig nicht. Entscheidend wird sein, dass die Menschen zuverlässig informiert werden. Darüber haben wir ausreichend intensiv gesprochen. Sie haben uns das zugesichert und dass der Ersatzverkehr funktioniert. Also meine sehr verehrten Damen und Herren zu Hause, liebe Kundinnen und Kunden, der Bus kommt auch weiterhin, auch während der Generalsanierung der rechten Rheinstrecke. Ich darf mich bei meinen Gästen der Deutschen Bahn sehr, sehr herzlich bedanken für ihre Auskunft, für die Gesprächsbereitschaft, für die Zeit und vielleicht, oder wir werden ja Gelegenheit haben, uns in den nächsten Wochen und Monaten das ein oder andere Mal noch anderweitig zu begegnen. Herzlichen Dank und unseren Zuhörern zu Hause viel Spaß beim Hören dieser Folge.
Dem schließen wir uns an. Vielen Dank, Herr Brandscheid.
Herzlichen Dank, sehr gerne.
Sie hörten Der Bus kommt, den Podcast der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft RTV. Abonnieren Sie uns gerne, damit Sie auch die nächsten Geschichten aus dem ÖPNV im Rheingau-Taunus-Kreis nicht verpassen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören, denn der Bus kommt, ganz sicher, und jetzt sogar zum Hören.